Also er schrieb damals im Gefängnis inhaftiert das ganz berühmte Buch Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Und in diesem Buch beschreibt der Autor einen Pilger mit Namen Christian Pilger, also er hat das bildhaft so umschrieben alles, wie dieser innerlich bewegt durch das Lesen der Heiligen Schrift erweckt wurde und sich dann aufgemacht hat auf diesem Weg zum himmlischen Jerusalem zu. Aber es war ein sehr schwerer Weg, denn eine Last lag auf ihm. Eine Last wie ein schwerer Rucksack, die Last seiner Sünde. Und umso mehr er sich nach Frieden sehnte und Erlösung, desto größer wurde diese Last für ihn zu tragen. Und so versuchte er natürlich von sich aus selbst, sich von seiner Schuld zu befreien, zum Beispiel durch das Halten des Gesetzes. Und doch wurde die Verzweiflung immer größer, ähnlich wie ein Sumpf, aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Warum? Weil das Gesetz natürlich keinen Frieden bringen kann. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus, ist ein Wegweiser auf Christus, aber kein Weg, auf dem wir Vergebung erlangen. In Römer 3, Vers 20 heißt es, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Aber dann kam doch eines Tages dieser Moment im Leben dieses Pilgers, als er nichts mehr bringen konnte, als er nichts Eigenes mehr hatte, als er niederfiel vor dem Kreuz. Und dort am Kreuz, wo der Herr Jesus für ihn gestorben war, das Erlösungswerk, die Vergebung, er konnte seine Vergebung annehmen. Er wurde befreit von seiner Schuld. Die Last der Sünde wurde von ihm genommen. Römer 4, Vers 25 sagt uns der Herr, unserer Übertretung wegen ist er dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Dort am Kreuz empfing dieser Pilger ein neues Leben. Er war freigemacht von der Macht der Sünde und von der Schuld seines Lebens. Wiedergeboren zu einem neuen Leben, erfüllt mit dem Heiligen Geist, konnte er nun sagen, Galater 2, Vers 20, und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus Jesus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und so wandert dieser Pilger immer mit dem Blick auf Christus gerichtet seinen Weg und erlebte so manche Anfechtung, Leid und auch Verführung. Aber er wusste, er ist eingegangen. Durch die enge Pforte, die Pforte und den schmalen Weg. Nicht auf dem breiten Weg und nicht durch die weite Pforte, auf denen, so traurig wie es ist, die meisten Menschen zu ihrem Verderben wandeln. Unterwegs auf seiner Reise traf unser Pilger einen weiteren, einen gut gelaunten, etwas überzogenen Mann vielleicht, und sie kamen in ein Gespräch. Und unser Pilger berichtet diesem Mann von seinen Erfahrungen und Erlebnissen, bis er endlich das Kreuz erblicken und erfassen konnte und ihm die Last der Sünde abgenommen wurde. Und er fragte seinen Mitwanderer, wie es ihm denn so ergangen ist, wie er zum Kreuz gefunden hatte. Und dieser gab ihm zur Antwort, dass dieser Weg ihm zu beschwerlich sei und er doch lieber eine Abkürzung in Richtung des himmlischen Jerusalems genommen hätte. Und er ist nämlich einfach über die Mauer geklettert, auf diesen Weg, auf dem unser Pilger sich befand, sodass er nicht den beschwerlichen Weg über das Kreuz gehen musste. Diesen Teil des Weges hat er einfach übersprungen. Dieser Wanderer aber, ihr Lieben, hat etwas nicht verstanden. In Matthäus 14, Vers 7 heißt es, dort spricht der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder anders ausgedrückt, jeder, der sich nach Erlösung sehnt, kann nur auf diesem einen Weg selig werden. Und dieser Weg geht allein über das Kreuz. Und so dauerte es auch nicht lange, bis dieser Wanderer, der kein wahrer Nachfolger sein wollte, vom Weg abgekommen und vom Glauben abgefallen ist. Warum? Weil er nie zu Christus gehört hatte. Er wollte die Ewigkeit nicht in der Verdammnis, nicht in der Hölle verbringen, aber er war nicht bereit, den Preis der Seligkeit zu bezahlen, den Tod seines alten Lebens. Er war nicht bereit, mit den Sünden in seinem Leben zu brechen. Er wollte nicht verloren gehen, aber er war nicht bereit, Buße zu tun. Versucht, diese Worte festzuhalten, denn sie veranschaulichen einiges, auf das ich heute noch eingehen möchte. Kommen wir zur heutigen Textlesung in Johannes 19, 17 bis 27. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite. Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile. Einem jeden Soldaten ein Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewirkt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt werde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich umschreibe die Predigt heute mit dem Titel Allein der Weg über das Kreuz führt zur Seligkeit. Und ich habe sie in drei Unterpunkte unterteilt. Zum ersten, das Kreuz offenbart dein Wesen. Zweitens, Jesus allein ist der Weg, der zum Leben führt. Und drittens, verwirf nicht Jesu Gnadenangebot, indem du das Kreuz verwirfst. Heute Morgen möchte ich euch einige Menschen vorstellen. Menschen, die das Heil in Christus ergriffen haben und Menschen, die es bewusst verworfen haben. Im 1. Johannes 2,2 heißt es, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und ich glaube, die meisten von euch wissen, dass ich kein Calvinist bin. Ich glaube, dass die Versöhnung für alle Menschen gilt. Denn ich glaube, dass dort am Kreuz Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hatte, sodass jeder selig werden kann. Und doch halten sich die wenigsten für würdig, ihre Knie zu beugen und im Blick auf den Gekreuzigten ihre Verlorenheit zu bekennen und das Heil in Christus zu ergreifen. Jesus Christus, dessen Existenz durch die Geschichte hindurch bewiesen, hunderte vor Jahren vor seiner Menschwerdung angekündigt durch die Propheten und ihre Weissagungen. Sie haben sich eins zu eins erfüllt. Sein Reden, das Reden des Herrn Jesus, was sich in der heutigen Zeit vor unseren Augen erfüllt. Aber lieber glauben die Menschen irgendwelchen Mythen, irgendwelchen Ideen. Da gibt es Menschen, die glauben an den Kaiser Barbarossa, der mit seinen Gefährten tief im Kyffhäuserberg liegt oder sitzt und irgendwann auf seinen Tag wartet, wo er wieder hervortreten kann und wo er ein mächtiges deutsches Reich aufrichten wird. Solchen Mythen und Ideen ist man bereit zu glauben. Aber bei unserem Herrn Jesus handelt es sich nicht um eine Idee, sondern um eine geschichtliche Tatsache. Auf diesen Jesus kommt es an, der durch sein Schweigen vor Pilatus bekundete, dass er sein Erlösungswerk vollenden und die ganze Bitterkeit des Todesleidens durchschreiten wolle. Nein, es ist keine Idee, sondern Jesus Christus, wahrhaftiger Mensch und wahrhaftiger Gott, hat für uns gelitten und er hat sein Leben für uns gegeben. Nicht eine Idee und auch genauso wenig errettet uns das Christentum, sondern allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk. Pilatus ist ihm begegnet, von Auge zu Auge. Seine Frau warnte ihn noch: Habe du nicht zu schaffen mit dem Gerechten, denn im Traum habe ich heute Nacht viel gelitten. Matthäus 27, 19. Pilatus selber bekannte: Ich finde keine Schuld an ihm. Johannes 18, 38. Und doch liefert er ihn aus, obwohl er wusste, dass der Herr unschuldig war. Aber eines, das tat er. Er bezeugte gegen den Willen der Juden das königliche Amt Jesu Christi. Eine Aufschrift schrieb er und setzte sie ans Kreuz, geschrieben in drei Sprachen: Griechisch, Hebräisch und Latein. Jesus der Nazaräer, König der Juden. Und ihr Lieben, das war ein Affront. Das war ein Affront gegenüber den Juden und ihrem Verlangen, den Christusnamen und seinen Titel als eine Lüge zu brandmarken. Dem aber hat Pilatus nicht nachgegeben. Dass er den Herrn preisgab und damit den Willen der Juden erfüllte, das war die eine Sache. Aber dass er den Herrn am Kreuz noch als einen Lügner bezeichnen sollte, so weit ging er nicht. Dieses Recht auf Jesu Bekenntnis, König der Juden zu sein, was ihm ja als Schuld angerechnet, welches ihm den Tod brachte, dieses Recht ließ er ihm. Und so standen die Juden und die Pharisäer am Kreuz und verhöhnten ihn gemeinsam mit den Soldaten. Lesen wir in Lukas 23, 35 bis 37. Ja, grausame Menschen erfreuen sich an dem Leid anderer. Aber was konnten sie denn dort am Kreuz sehen? Was haben sie gesehen dort am Kreuz? Einen Wohltäter, von den Menschen gehasst. Einen unschuldigen Märtyrer, einen leidenden Erlöser und bis aufs Äußerste entehrten heiligen Gott. Und ihre Reaktion war Spott und Hohn. Sie nahmen ihm alles, selbst die Kleidung, ließen ihn dort nackt hängen und raubten ihm den letzten Rest seiner Würde. Aber gerade sie, die Juden und die Pharisäer, sie hatten doch die Schriften. Sie haben doch die Schriften studiert, sie kannten doch die Schriften. Hatten Sie denn nie Psalm 22, den Leidenspsalm, gelesen? Vers 8, all die mich sahen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Oder Jesaja 53, lest mal diesen Vers oder diese Verse betend in aller Ruhe. Und seht, was der Herr Jesus dort für uns getan hat, wie er litt, wie er für uns sterben musste, welches Gericht er trug. Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber all dieses Leid, all diese Schrecken, die sie dort sahen, offenbarte nur ihre Bosheit derer, die dort standen und ihre Freude hatten an diesem schrecklichen Blut vergießen. Aber wisst ihr, als ich in der Vorbereitung war, habe ich mir eine Frage gestellt und diese Frage stelle ich auch euch. Was bewirkt dieses Ereignis bei dir und bei mir, wenn wir darüber nachsinnen? Berührt es uns überhaupt noch? Führt es uns dazu, dass wir von unserer Sünde uns abkehren? Uns ihm völlig hingeben? Oder sind wir voller Lob und Dank und Anbetung? Oder sind wir schon wie die Christen zu Laodicea lau geworden? Die davon überzeugt waren, alles zu haben. Und doch sagt uns die Schrift, sie sind arm, blind und bloß. Lies Offenbarung 3, 14 bis 22. Aber lasst uns noch einmal ins Kreuz schauen. Wenn wir die Evangelien betrachten, fällt uns auf, dass jeder selbst dort am Kreuz, der zu Jesus kam, ein Trostwort, eine göttliche Verheißung, ein Wort der Fürsorge bekam. Denkt an seine Feinde. Was betet der Herr für sie? Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 29. Zu dem Schächer sagt er, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Seine Mutter bekommt ein Wort der Fürsorge, als er sie in die Obhut von Johannes gab. Und wisst ihr, so ist das heute noch. Dort am Kreuz, wo jeder, der kommt, Gottes Liebe, Vergebung und Annahme erleben darf. Dort am Kreuz. Dort am Kreuz hat er Jesus den Weg zum Himmel freigemacht. Das Opfer für die Sünde war dargebracht und das Werk der Erlösung abgeschlossen. Zwei Aspekte möchte ich heute Morgen etwas ausführlicher hervorheben. Rückblickend auf die Einleitung von diesem Pilger Christian, zum einen die Person des Schächers und zum einen die Person, die ohne das Kreuz meinte, in den Himmel kommen zu können. Lesen Sie oder sehen wir zuerst mal auf die Person des Schächers in Vers 18. In den anderen Evangelien lesen wir, dass beide Männer, die mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden, ihm genauso lästerten und spotteten wie die Vorübergehenden, das Volk und auch die Soldaten. Rette dich selbst und steig herab, dann wollen wir dir glauben. Psalm 69, Vers 21 lässt uns ein Stück weit erahnen, was der Herr empfinden musste oder empfand, als er diese spottende Menge vor sich stehen sah. Und das sagt uns die Schrift: Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und es ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Wie schrecklich muss das sein, dort am Kreuz. Jesus allein ertrug dieses Gericht Gottes, dieses schreckliche Blutvergießen. Ja, dort am Kreuz hat er den Blutzoll gezahlt. Den Preis, um uns freizukaufen vom Sklavenmarkt Satans und der Sünde. Ihr Lieben, es waren nicht die Nägel, die den Herrn Jesus dort am Kreuz hielten, sondern allein der Gehorsam gegenüber seinem Gott und seine grenzenlose Liebe zu uns. Aber irgendwann in diesen 6 Stunden, in denen das Gericht und der Zorn Gottes den Herrn trafen, änderte der eine Mitgekreuzigte seinen Sinn. War es das Blutvergießen? Oder die Liebe, die vom Kreuz ausging, als der Herr betete, Vater, vergib ihnen? Ich weiß es nicht. Aber was uns die Schrift sagt, er erkannte Jesu Gottheit und seine eigene Schuld und Verlorenheit. In Lukas 23 können wir das gut nachlesen, 39 bis 43, dort heißt es, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du eingehst in dein Reich. Und er, Jesus, sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wisst ihr, dieser Schächer, er wusste, warum er gekreuzigt wurde. Sein ganzes Leben war gottlos gewesen. Er hat es aufgebaut auf seinen eigenen Egoismus. Er war ein Übeltäter von der schlimmsten Sorte. Er war ein Sklave der Sünde. Sein Leben, seine Kraft gab er um in der Gesetzlosigkeit immer mehr sich von Gott zu entfernen. Aber hier am Kreuz erkannte er, dass ihm kein Erbarmen zustand. Denn er litt die Strafe für seine Verbrechen. Es war ihm jetzt unmöglich, sich selbst zu retten. Er hatte ja nichts mehr. Nichts, gar nichts. Er konnte nichts mehr bringen, denn er besaß ja nichts, was ihn mit Gott hätte versöhnen können. Nur die Last seiner Sünde, die Schuld, die auf ihm lag, dies konnte er noch sein eigen nennen. War er nicht sein ganzes Leben von Gott davongelaufen? Sein Wandel und die Strafe daraus sehen wir. Und doch durfte er jetzt etwas erkennen, dass Gottes Gnade immer, immer für ihn da war. Als ihm der Allmächtige die Augen für die Ewigkeit öffnete, dort am Kreuz konnte er nicht mehr fliehen. Und genau dort begegnete ihm sein Gott und Heiland, Jesus Christus. Und diese eine Begegnung reichte aus, ihn zu überführen. Und er bekannte die Schuld seiner Gottlosigkeit, seiner Taten und seines Lebens. Er erkannte an, dass die Strafe, die er trug, rechtens ist. Er hatte ja das Kreuz, den Tod und die ewige Verdammnis verdient. Und so blickte er von Schuld gedemütigt auf Christus am Kreuz. Und er erkannte in ihm das Lamm Gottes, sein Erretter, Heiland und Erlöser. Und ihm wurde Jesu Gottheit offenbart. Und so bat er den einen, der wirklich von Schuld befreit: Herr, Herr, gedenke meiner. Das war der Moment, als Gott ihm die Last der Sünde abnahm, um ihn nach Hause zu holen. Und er empfing die Verheißung aus dem Munde Jesu: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und wisst ihr, das wünsche ich einem jeden von uns, einem jedem, der hier sitzt, einem jedem, der es zuhört. Ich wünsche einem jeden von uns eine wirkliche Bekehrung. Und das müsst ihr wissen, die findet einzig allein am Kreuz statt. Lasst uns abschließend auf den Wanderer schauen, auf den Gegenpart. Ein Mann, der davon überzeugt war, er brauche nicht den Weg über das Kreuz gehen, um einst im Paradies zu sein. Ich versuche euch das über die Geschichte von Barabbas, der anstatt für den Herrn Jesus freigelassen wurde, zu erläutern. Und wir lesen Markus 15, 6 bis 11. Zum Fest aber pflegte Pilatus, ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester aus Neid überliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Wer aber war Barabbas? Der Text sagt uns: ein Aufrührer und Mörder, also ein Terrorist, ein Schwerverbrecher. Was aber wisst ihr, was noch richtig interessant ist? Barabbas ist eigentlich gar kein Name. Dieses Wort heißt Sohn des Abbas, sein Name aber war Jesus. Jesus gegen Jesus. Die Frage, die Pilatus stellte, hätte auch lauten können: Welchen Jesus wollt ihr haben? Den Sohn des Abbas oder euren König der Juden, den Sohn Gottes? Für wen entscheidet ihr euch? Vielleicht fragst du dich jetzt: Okay, aber was hat das jetzt mit dem Kreuz zu tun? Und ich gebe dir die Antwort aus dem 2. Korintherbrief 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht wohl. Paulus zeigt uns etwas auf. Es gibt ein falsches Evangelium. Den Empfang eines fremden Geistes und nicht des Heiligen Geistes und daraus resultierend einen falschen Jesus. Wir haben gelesen und gehört, dass die Juden sich für einen falschen Jesus entschieden hatten. Wir sehen also, diese Gefahr besteht, sofern wir nicht vergessen dürfen, dass wir in einem Zeitalter leben, jetzt gerade Und ihr wisst, dass ich davon überzeugt bin, dass der Jesus bald wiederkommt und die Zeit geprägt ist von Verführung und Lüge und Abfall. Paulus schreibt weiter in den Versen 13 und 14 von falschen Aposteln und betrügerischen Arbeitern, beziehungsweise dass Satan selbst die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Wir hatten im letzten Jahr am Büchertisch ein interessantes Gespräch mit einigen Zeugen Jehovas. Und anerkennen muss ich wirklich sagen, sie waren sehr freundlich. Ihr Auftreten war perfekt. Sie selbst sind durch viel Leid und Not gegangen. Im Dritten Reich hat man sie getötet. Sie ertragen Spott und sind sehr missionsfreudig, eigentlich große Vorbilder. Aber wisst ihr was? Sie gehen für ewig verloren. Sie gehen für ewig verloren. Warum? Weil sie ein falsches Evangelium und einen falschen Jesus glauben. Für sie ist unser Herr Jesus nicht Gott, sondern der Erzengel Michael. Wisst ihr, wie traurig das ist? Menschen, die so eifrig unterwegs sind und dann fallen sie zum Schluss. Die Schrift sagt uns im 1. Johannes 4, Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus. Oder die Lehre der Taufwiedergeburt. Das heißt, ich lasse mich als Kind taufen und habe einen Freistand für den Himmel. Ein Evangelium ohne Kreuz, ohne Christus. Das ist eine Lehre, die mir einen Freischein gibt, aber nicht in den Himmel, sondern in die ewige Verdammnis. Lasst euch einiges aus meiner persönlichen Vergangenheit erzählen. Mein Vater ist ein bekennender Katholik. Und so hat er sich irgendwann mal gedacht, das wäre auch für meine persönliche Entwicklung nur zum Vorteil. Und so wurde ich katholisch getauft, habe die Kommunion besucht und dann sollte ich irgendwann auch diese Firmung bekommen. Ich war damals ungefähr 13 Jahre alt und aus Respekt vor meinem Vater besuchte ich auch diesen dazugehörenden Unterricht. Dummerweise, das ist wirklich dumm gelaufen, war an einem dieser Lehrabenden bei uns das jährliche Frühlingsfest. Und was gibt es Schöneres, als mit 13 eine Kippe im Mund und eine Flasche Bier in der Hand und mit den Freunden, los, wir gehen auf Brautschau. Ja, und zwischendurch gehen wir nochmal ganz schnell in den Firmenunterricht. Ich habe es meinem Vater versprochen. Und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Alle anwesenden Kinder saßen brav auf ihren Stühlen. Nur bei mir hat das nicht mehr so ganz geklappt. Jedenfalls, mein Pfarrer kam zu mir und er baute sich auf wie so ein Gorilla. Und dann brüllte er, rot, mit dir wird es ein schlimmes Ende nehmen. Ja, okay. Aber wisst ihr, meine Antwort war damals, und ich war erst knapp 13, Pfarrer, dann gehe ich 20 Jahre länger ins Fegefeuer wie du. Dafür habe ich gelebt, wie ich wollte. Ich habe ihn mit seiner eigenen Ideologie oder Theologie geschlagen. Dieser Mann war sprachlos, er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Aber das Fegefeuer, eine zweite Chance, ihr Lieben, lasst dich grillen wie ein Brathähnchen und dann steht dir der Himmel wieder offen. Was ist denn das? Das ist eine Irrlehre, die Menschen glaubend macht, dass sie am Ende doch wieder alles gut wird. Warum soll ich mich bekehren? Warum soll ich mein Leben Christus geben? Warum soll ich mein altes Leben in den Tod geben? Gehe ich doch halt ins Fegefeuer. Aber wisst ihr, ein Evangelium ohne Kreuz. Vor einigen Jahren war ich mit meinem Vater auf dem Jakobsweg. Für mich eine sportliche Herausforderung, man glaubt es nicht. Ich war etwas schlanker, aber ja, mal ganz, ganz schön fit zu Fuß gewesen. Und für meinen Vater aber eine spirituelle. Wisst ihr, wenn du eine gewisse Anzahl an Kilometern läufst, dann bekommst du, da gibt es so einzelne Stellen, auch Kaffees, da bekommst du einen Stempel in dein ein Heftchen, damit du nachweisen kannst, wie viele Kilometer du gelaufen bist. Und dann bekommst du als Katholik die La Compostella. Das ist eine Urkunde, die dir bescheinigt, dass du den Erlass aller Strafen deiner Sünden geschenkt bekommen hast, weil du diesen Pilgerweg gegangen bist. Und wenn du dann noch im heiligen Jahr durch die Puerta del Pardon, also das Tor der Vergebung, schreitest in Santiago, dann empfängst du vollständigen Sündenablass. Wow, wie wunderbar. Ich gehe durch ein bestimmtes Tor in einem bestimmten Jahr und zack, bin ich befreit von allen Sünden. Ein Evangelium ohne Kreuz. Aber viele, viele, viele Menschen glauben das. Oder aber für die Katholiken, denen das nicht ausreicht, haben wir noch den Weg der Selbsterlösung und Selbstkasteiung. Eine Geschichte ebenfalls auf unserer Wanderung. Eine junge Frau aus Berlin, 3000 Kilometer gewandert, ohne Schuhe, mit blutenden Füßen. Und auf die Frage, warum sie das tut, sagte sie, eine Bußübung. Ihr Vater hatte sie vergewaltigt. Sie selbst war davon überzeugt, dass sie selbst der Grund dafür gewesen ist. Vielleicht zu aufreizend gekleidet, was auch immer. Und jetzt suchte diese junge Frau Vergebung für eine Schuld, die nicht die ihre war. Was ist das für ein Evangelium? Ein Evangelium ohne Christus, ohne Gnade, ohne Kreuz. Ich sitze bei einer älteren katholischen Dame bei ihrem Wohnzimmer. Im Rahmen meiner Arbeit traf ich sie einmal die Woche. Und so manches Mal sprach ich mit ihr über den Herrn Jesus, über das Evangelium. Und am letzten Tag, bevor sie ins Heim zog, machte ich noch meinen Anlauf, ihr das Evangelium zu verkünden. Sie aber sagte mir Folgendes: Det, ich glaube doch an den Herrn Jesus. Ich bete doch zu ihm. Und wisst ihr, habe ich mich gefreut. Ich sage, preis dem Herrn, haben die ganzen Worte doch was ausgerichtet. Und dann sagte sie plötzlich, weißt du, ich sehe ihn sogar. Okay. Ja, ich sehe ihn jetzt im Moment. Okay, wo siehst du ihn denn? Ja, sieh mal, schau, da oben hängt er. Ein Holz-Jesus, ein Holzkruzifix. Mit einem geschnitzten Jesusbild. Wisst ihr, da verstand ich, warum Gottes Wort uns sagt, wir sollen uns kein Bildnis machen und wir sollen es schon gar nicht anbeten. So nah dran am Evangelium, aber anstatt es im Glauben zu ergreifen, fällt sie vor einem selbstgemachten Holz Jesus nieder. Oder denkt an den päpstlichen Segen, Urbi et Orbi. Hörst du dir an als Katholik, ne? Sündenablass. Wow. Du kannst machen, was du willst. Ostern runter, einmal zuhören. Ist dir aber ein Evangelium ohne Christus, ohne das Kreuz. Oder lasst uns einmal ganz kurz aus meiner charismatischen Zeit euch etwas mitteilen. Und ich möchte etwas klarstellen. Ich lehne einige dieser Lehren aufs Schärfste ab. Aber ich gehöre nicht zu der Fraktion, die den Charismatikern auch das Heil abspricht. Aber einiges läuft wirklich schief. Nehmen wir mal das Wohlstandsevangelium, das uns nur Erfolg, Wohlstand und Gesundheit verspricht. Aber das ist falsch. Ein Evangelium ohne das Kreuz. Ich war auf diesen Evangelisationen dabei. Und ich war damals natürlich begeistert. Und natürlich, wenn dir verheißen wird, dass dir in Christus Heilung von allen Krankheiten, Erfolg und finanzieller Reichtum zusteht, und dann der Evangelist am Ende der Predigt sagt, wer möchte sich denn heute bekehren? Mal ganz ehrlich, wie bescheuert müsste man sein, nicht nach vorne zu kommen? Ein Christus, der mich sofort gesund macht, sofort reich macht und Erfolg gibt? Yes, aber das ist nicht der himmlische, der biblische Jesus, an den wir glauben. Ein kurzes Sünderübergabegebet und dann kann es rund gehen. Aber ihr wisst ja, ihr Lieben, das sind keine Bekehrungen. Nein, das ist ein Evangelium ohne das Kreuz. Und ohne das Kreuz gibt es kein Evangelium. Und ich glaube, dass man hier sehr, sehr vielen Menschen das Heil zugesichert hat, dass sie errettet sind. Und doch hat man sie auf dem direkten Weg in die Hölle geschickt. Genauso das Rückwärtsfallen. War ich da früher begeistert von. Toronto-Segen, das war meins gewesen. Aber, und das auch noch als Zeichen, als Erfüllung mit dem Geist. Ich frage mich, ob die Leute nie den Epheserbrief gelesen haben. Obwohl ich ihn früher wohl auch nicht verstanden habe. Aber wenn du einmal ein Bibelstudium über Rückwärtsfallen machst, wirst du erkennen, dass das kein Segen, sondern ein Gerichtsreden Gottes ist. So, dann hört der Spaß nämlich auf. Aber auch hier will ich euch ein paar erlebte Geschichten mitgeben. Zeit passt noch, ne? Ich war auf einer Konferenz in Frankfurt und ein junges Mädchen lief nach vorne zur Rednerbühne. Stand da nicht einer von diesen großen Wunderheilern? Mein ganz großes Idol, ein Mann, dem ich so nachgeeifert bin, ein Mann, so wollte ich auch werden wie dieser Prediger. Und er steht da vorne und hat jedem ein persönliches Wunder versprochen. Und dieses junge Mädchen ging nach vorne, aber sie trug etwas in ihren Armen. Es war ihre Mutter, von Krebs zerfressen. Und sie legte ihre Mutter, und das war wirklich ein junges Mädchen, dort auf die Bühne. Und diese Wunderheiler beteten für sie und sprachen prophetisch, dass der Herr sie geheilt hatte. Wenige Tage später war sie tot. Und jetzt glaubt ihr, was ging in diesem Mädchen vor? Und was ging in der Mutter vor, die noch einmal ihren ganzen Glauben zusammengerissen hat, um dorthin zu gehen zu diesen Supermännern, die uns ein Evangelium versprochen haben, der Heilung, und dann muss sie doch sterben. Das kann dir alles kaputt machen in deinem Leben. Ich habe einen AIDS-Kranken gesehen, genau dasselbe, der kam nach vorne, ließ für sich beten, fiel um in der Kraft des Geistes. Du bist heil. Wenige Tage später war auch er tot. Der bekannte Evangelist und Autor Wolfgang Bühne hat diese Geschehnisse, er ist diesen Geschehnissen nachgegangen und hat viele von diesen Lügen ans Tageslicht gebracht. Ihr müsst mal schauen auf diesen charismatischen Großveranstaltungen. Ihr müsst mal darauf achten, dort werden Rollstuhlfahrer immer hinter den Kameras aufgebaut. Also sie würden da hinten stehen. Wisst ihr warum? Damit auf den Filmaufnahmen später nicht zu erkennen ist, dass von ihnen keiner geheilt wurde. Aber was glaubt ihr, wie sich diese Menschen fühlen, die so ein Evangelium verkündet bekommen, die dann wirklich all ihren Mut, all ihren Glauben auf sich nehmen und dann fahren sie viele, viele Kilometer, geben viel, viel Geld dafür und gehen nach Hause genauso krank, wie sie gekommen sind. So, und viele von diesen Menschen haben ein riesiges Problem damit, glauben zu können an einen Gott, der sie von Herzen liebt. Kann ich verstehen. Oder man sagt ihnen einfach, ihr habt so wenig Glauben gehabt. Aber wenn ich so wenig Glauben hatte, wie kann ich dann noch glauben, dass ich überhaupt errettet bin? Ein falsches Evangelium ohne Kreuz. Bei uns im Norden, wo ich herkomme, gab es mal eine Prophetenschule. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sie auch immer noch. Und diese Propheten, die gaben ständig falsche Prophetien ab. Also falsche Propheten. Und da habe ich mir einfach gedacht, man spricht doch mal einen von diesen Superpropheten an. Warum das so ist? Und dann sagte ich, ich fragte ihn, sag mal, wie kann das sein, dass deine Schüler alle falsche Propheten, also Prophetien abgeben? Und dann sagte er mir folgende Antwort. Er sagte, weißt du, diese jungen Menschen müssen diese Gabe erst erlernen. Und da passieren natürlich in diesem Lernprozess Fehler, bis sie dann irgendwann mal diesen Stand eines befähigten Propheten erreicht haben. Wisst ihr, was ich diesem Mann gesagt habe in meiner Naivität? Wenn der Heilige Geist, der in uns lebt und uns mit Gaben beschenkt, die er selbst erst noch erlernen muss, ihr Lieben, dann muss ich jedes Wort in der Bibel auf den Prüfstand legen. Wenn der Heilige Geist dich mit einer Gabe beschenkt, dann ist diese Gabe vollständig, vollkommen. Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist vollkommen ist. Der Heilige Geist ist Gott. Und der Heilige Geist muss seine Gaben nicht erst erlernen. Stellt euch mal vor, Jesajas Prophezeiungen. Moment. Nehmen wir mal 53. Vielleicht hat er doch ein bisschen auf die Sahne gedrückt. So, ne? Stellt euch das mal vor. Wir könnten die Bibel in den Ofen schieben. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Jedes Wort ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Eigentlich heißt es übersetzt, eingehaucht durch den Heiligen Geist. Aber ach, ich könnte euch noch mehr Geschichten erzählen, aber vielleicht ein anderes Mal, die Zeit rennt. In Matthäus 7, 21 bis 23 sagt die Schrift uns, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir haben hier Menschen, die nicht den Weg über das Kreuz gegangen sind. Sie dachten, sie wären Gläubiger, sind es aber nie gewesen. Und das ist zum Beispiel, warum ich mich so freue, dass wir hier eine Gemeinde haben, wo noch von Kreuz und von Sünde gesprochen wird. Das wird nämlich in immer mehr Gemeinden zum Randthema, beziehungsweise viele predigen schon gar nicht mehr drüber. Aber es sind ein paar Dinge, die ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Und das ist zum einen, was empfindest du im Blick aufs Kreuz? Bist du voller Anbetung wie am Anfang deines Glaubenslebens? Wenn nein, dann kehre um und blick wieder aufs Kreuz und siehe Gottes Gnade für dein Leben und lass dich mit seiner Liebe ganz neu beschenken. Zum Zweiten, bist du wie der Schächer zu Christus gekommen über den Weg des Kreuzes? Dann freue dich, denn du wirst einst mit ihm im Paradiese sein. Und zum Dritten, glaubst du wirklich, dass du ohne den Weg des Kreuzes selig wirst? Glaube mir, du täuschst dich, denn du gehörst immer noch zu den Übeltätern, die verloren gehen. Ohne wahre Reue und Buße und einer radikalen Umkehr zu Christus gibt es keine Errettung. Sieh ans Kreuz. Sieh, was es den Herrn Jesus gekostet hat, als er sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Sieh, wie er sein Blut vergossen hat als Loskaufpreis für dich und auch für mich. Aber wenn, kehre radikal um. Amen.